Gebitte.
Gebitte. Herr Schwind.
Gebitte.
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 Gebitte. Machen wir was.
Willkommen zu einer neuen Folge von Gebitte, unserem politischen Podcast der jungen Generation Wien. Am Mikrofon für euch heute wieder unsere Angelina Sachs.
Hallihallo.
Und ich bin der Clemens Müller. Schön, dass ihr aufgedreht habt. Für unsere zweite Episode im Themenblock zur Europawahl haben wir heute einen ganz besonderen Interviewgast bei uns. Europaabgeordnete und Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Evelyn Regner. Hallo.
Ich freue mich, dass ich da bin. Hallo Angelina, hallo Clemens.
Bevor wir direkt einsteigen in die Themen, möchte ich dich davor noch fragen, weil der Clemens das gerade gesagt hat, du bist Abgeordnete zum Europäischen Parlament und du bist Vizepräsidentin. Was kann man sich darunter vorstellen und was ist eigentlich der Unterschied zwischen diesen zwei Aufgaben?
Wir sind 705 Abgeordnete, also jeder von uns arbeitet in der Gesetzgebung, bei Initiativen. Das heißt, wir gestalten Europa. Großartig ist das, also macht mir eine riesengroße Freude. Und als Vizepräsidentin, ich habe gerade gesagt, wir sind 705, bin ich in der Leitung des Europäischen Parlaments. 705, das ist ein Flohzirkus.
Ja. Musst du mit allen reden? Mit allen 705?
Ich rede schon mit sehr vielen und ich finde das immer gut, wenn man sich mit anderen Menschen verbindet und mit denen möglichst eng zusammenarbeitet. Mache ich schon. Aber was heißt das? Das heißt Sitzungen leiten, Debatten, Plenardebatten leiten. Und das ist schon eine ziemliche Challenge, insbesondere wenn immer mehr Rechte und Rechtsextreme durchaus auch als Störenfriede auftreten im Parlament. Und das ist natürlich das Tollste überhaupt, die Abstimmung im Plenum leiten. Das ist eine wirkliche Challenge, weil wir jetzt in der Zwischenzeit ja schon einige Fraktionen sind und es bedeutet aber auch sehr viel Leitungsaufgaben im Hintergrund. Und meine Spezialaufgabe, das ist auf Gleichstellung zu achten im Europäischen Parlament. Das macht mir natürlich riesige Freude.
Und was machst du da konkret, um diese Gleichstellung herbeizuführen?
Ja, darum, ich sag ein einziges Beispiel, aber es sind viele natürlich. Wir haben im Plenum beschlossen, dass es ein verpflichtendes Training geben soll für alle Abgeordneten, dass wir Machtmissbrauch, Mobbing, Bullying, aber vor allem Sexual Harassment verhindern. Und viele Abgeordnete wollen das nicht. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, das auch umzusetzen. Und ich kann euch gar nicht sagen, was da für Hürden kommen. Da sagen viele, das Freimandat spricht dagegen und lauter so Blödsinn. Und das durchzusetzen ist eine der Aufgaben. Also ich habe jetzt nur eine genannt. Ist natürlich auch wichtig zu schauen, dass in allen Ausschüssen Gender Balance da ist. Also dass es nicht Ausschüsse gibt, wo lauter Männer drin sitzen, wo lauter Frauen drin sitzen. Und daran zu arbeiten und auch zu sorgen, dass im Personal des Europäischen Parlaments sind ja fast 8000 Beschäftigte, dass da auch Frauen genauso gefördert werden wie Männer, mehr Diversität drinnen ist. Das ist wichtig, auch aus politischen Gründen, nicht nur, weil es sowieso selbstverständlich ist für eine wie mich.
So eine Leinfrage, gibt es eigentlich im Europäischen Parlament so eine Art Quote auch, eine Frauenquote? Hat das Europäische Parlament?
Naja, wenn ihr jetzt bei den Abgeordneten seid, da greift das nationale Wahlrecht. Also es gibt ja nicht ein europäisches Wahlrecht, sondern es gibt genauso viele Mitgliedstaaten, so viele Gesetze gibt's nicht. Also wie es in Österreich ist, das wisst ihr. Und in anderen Ländern ist halt jeweils anders. Und wenn ihr ins Europäische Parlament schaut, dann werdet ihr auch sehen, je linker die Parteien sind, desto mehr Gleichstellung findet man. Und wenn man schaut im rechten Spektrum, da sitzen dann vor allem überwiegend Männer. Nicht? Das ist halt so. Also da gilt das nationale Recht. Für das Personal des Europäischen Parlaments haben wir uns einen ganz engagierten Gleichstellungsplan gemacht, mit eine echte Strategie, mit ganz vielen Maßnahmen. Also das geht von ausreichend Kinderbetreuungseinrichtungen, dass wir darauf schauen, dass Sitzungsverhandlungen so sind, dass das auch im Sinne von Work-Life-Balance geht. Das sind ganz, ganz, ganz viele, ganz detaillierte Maßnahmen, auf die wir geschaut haben. Und da hat sich wirklich in den letzten Jahren sehr vieles getan. Also es ist wirklich, das Europäische Parlament ist ein viel, viel inklusiverer Arbeitsort geworden, weil es geht ja nicht nur um Geschlechtergleichstellung, sondern es geht ja auch um Intersektionalität. Ne?
Ich glaube, neben dem Europäischen Parlament, wo du eh gerade gesagt hast, dass das viele Maßnahmen gesetzt hat, einfach für die Institution oder für auch die Beamtinnen und Beamten vor Ort, gibt es ja auch ein riesen Gesetz, das auch vom Europäischen Parlament kommt, und das ist die Lohntransparenzrichtlinie. Kannst du darüber ein bisschen was erzählen?
Oh, das ist mein Baby. Ich finde, das ist so wichtig. Gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit von Männern und Frauen. Das ist ein Prinzip, das steht schon so lange drinnen im EU-Vertrag, wie es die EU gibt. Und wir haben da wirklich viel Bahnbrechendes jetzt drinnen, nämlich erstens einmal echt das Recht darauf, dass dieses, Frauen werden ja oftmals schlechter bezahlt, weil sie Frauen sind. Punkt. Ja, das ist, da gibt's keine objektiven Kriterien. Und was da jetzt drinnen ist, ist, dass ich ein Recht darauf zu haben, wie viel ein vergleichbarer Mann in meinem Unternehmen verdient. Und das ist gar nicht schwer für die Unternehmen. Hat nichts mit Bürokratie zu tun. Das ist so ein Tool, das kannst du in die Lohnverrechnung einbauen. Das kostet 50 Euro. Das wird sich ja wohl jedes Unternehmen leisten können. Und dann kann man diese Vergleichsdaten bekommen. Und wenn man dann sieht, hey, mach doch das Gleiche oder das Gleichwertige, dann kann ich zum Chef gehen und das einfordern. Was drin steht in der Richtlinie ist Stärkung der Gewerkschaften, der Betriebsrätinnen, der Betriebsräte, damit man die Daten kriegt. Beweislastumkehr, wenn es einmal zum Worst Case kommt, dass man zum Gericht geht. Und ein Verbot der Lohnverschwiegenheit. Weil es gibt manche Arbeitsverträge, da steht das drin, man darf nicht drüber reden und sich drin vergleichen. Und das sind im Endeffekt ja nichts anderes als Mittel und Maßnahmen, dass man die Leute stillhält und dass man sie nicht gegenseitig stärkt. Und das ist jetzt drin. Und was noch ganz toll ist, weil ich habe gesagt, zwischen Männern und Frauen, wir haben Männer und Frauen modern definiert. Es steht drin, Männer und Frauen, aber es gibt in der Zwischenzeit schon Rechtsprechungen national in verschiedensten Ländern, die eben Männer und Frauen in ihren diversen Formen in der historischen Entwicklung nicht zu betrachten haben. Und das gilt dann auch beim Umsetzen. Und das finde ich irgendwie ausgezeichnet. Und auch Intersektionalität ist drinnen. Geht es nicht nur um Frau und Mann, sondern es geht darum, naja, wenn du eine Frau mit Migrationshintergrund bist, die vielleicht älter ist und halt sonst noch irgendwas hat, dann hast du es noch einmal schwerer.
Wir kommen zu einem anderen Thema, nämlich Europa und die Konzerne. Unbestritten ist ja jedenfalls, dass Konzerne viel Einfluss haben. Zumindest hat die EU immer wieder den Ruf, dass die Konzerne und die Reichen vor allem die Macht in ihren Händen halten. Wie nimmst du das wahr?
So ist es. So einfach ist das. Und das ist aber nicht nur in der EU, das ist weltweit der Fall und das gilt auch für Österreich. Deshalb ist ja die Stimme, na, wählen gehen, das ist so wahnsinnig wichtig. Denn diejenigen, die Geld haben, ja, die haben. Also als großer Konzern hast du ja dann auch Netzwerke, hast Verbindungen, hast Zugang zu politisch Verantwortlichen, du kannst mit Geld viel machen, du kannst über Medien sehr viel lenken und gestalten, das wissen wir alle. Das gilt national natürlich genauso. Also es ist nicht nur ein EU-Thema. Und daher ist es umso wichtiger für diejenigen, die all das nicht haben, ihre Stimme, ihr Wahlrecht, ihr politisches Engagement einzusetzen. Die meisten sind sich dessen gar nicht bewusst. Die glauben, ha, ich bin ja auch nur klein und einflusslos. Mhm. Das stimmt überhaupt nicht.
Mhm. Trotzdem hat sich ja in den letzten Jahren doch auch ein bisschen was getan bei der Regulierung von Konzernen. Stichwort globale Mindestbesteuerung von Konzernen, Mindestlohnrichtlinie, Lieferkettengesetz, auch ganz wichtig, haben wir oft gehört in letzter Zeit. Was sind deiner Meinung nach die wichtigsten Reformen?
Lieferkettengesetz halte ich für ganz, ganz wichtig, weil es ein Systemwechsel ist, ein Paradigmenwechsel. Große Konzerne, also die spielen sich ja damit, dass sie schauen, in welchem Land möglichst weit weg ist besonders billig das, ist Arbeitsrecht billiger und dort ist die Gerichtsbarkeit irgendwie vielleicht weniger kontrollierend. Im dritten Land gibt es keine Steuerprüfungen und auf die Art und Weise haben es lauter Briefkastenfirmen, Sub-Sub-Unternehmen und kein Mensch kennt sich mehr aus, nicht? Da sehen wir jetzt beim Banking, nicht? Also da sehen wir, kein Mensch sieht, das ist ein so undurchschaubares Geflecht, nicht? Und mit dem machen Konzerne letztlich ihre Gewinne, nicht? Man schaut nicht genau hin. Okay, ich lasse jetzt produzieren. Der Anlass war ja Rana Plaza in Bangladesch, eine Textilfabrik, die abgebrannt ist. Und dann habe ich geschaut, um Gottes Willen, wie sind da die Arbeitsbedingungen gewesen? Kein Mensch hätte dort in dem Ding da arbeiten dürfen. Mhm. Wahnsinn. Wer ist eigentlich zuständig? Und dann hat man gesehen, na, kein Mensch. Keiner hat dort produzieren lassen. Wir haben gesagt, das darf nicht mehr sein. Es gilt mit Umweltverwüstungen. Und der Paradigmenwechsel ist der, Unternehmen sollen ihre Profite machen. Deshalb produzieren sie ja und deshalb sind sie ja tätig. Okay, aber du musst gerade stehen dafür, was du tust. Und es gibt eine Grenze des Wettbewerbs. Die Verletzung von Menschenrechten, das komplette Versauen der Natur, also Umweltrechte, Arbeitsrechtsverletzungen im gröbsten Sinn, da kann man nicht sagen, das ist ein Wettbewerbsvorteil. Das ist kein Wettbewerb mehr. Aus.
man muss dem freien Markt auch Grenzen setzen,
so
in
ist
gewisser
es.
Weise. Ne? Und
so
das sind
es.
Zumindest die Menschenrechte.
Genau, und wir haben gesagt, so, und deshalb stellen sich natürlich die Unternehmen so auf, die sagen, das ist ja nee, alles so super und lieb und brav und machen alles, aber offensichtlich nicht, weil sonst würden sie sich nicht so wehren, weil das, worum es jetzt geht, ist Folgendes. Wenn, oder sagen wir, du nimmst mein Glas, schmeißt das runter, naja, dann hast du mir was kaputt gemacht und dann musst du mir das ersetzen, nicht? Das ist ja logisch, wenn man was hinmacht, dann muss man dafür gerade stehen. Und Unternehmen tun das nicht. Die versauen den Urwald und sind dahin. Die verletzen Menschen, haben Gesundheitsschäden und die sind dahin. Und das, worum es geht, das ist ein Grundprinzip in jeder Rechtsordnung oder ich würde sagen im Erwachsenenleben. Das heißt, du musst gerade stehen für deine Fehler. Wenn du eine gute Idee hast und einen Profit machst, soll dir gehören. Aber wenn du Fehler hast und einen Schaden verursachst, dann musst du gerade stehen dafür. Und das ist es, worum es jetzt geht, dass die für ihre Schäden gerade stehen müssen. Und ich würde sagen, das ist eigentlich ein Rechtsprinzip, das immer gelten soll in jeder Gesellschaft und bei uns auch gilt. Nur wenn so viele Länder dazwischen geschaltet sind, dann weiß man oft gar nicht mehr, wer ist denn der Zuständige. Und genau das wird verwischt. Es geht darum, dass dieses Verwischen von Verantwortung nicht mehr geht.
Oder wie man bei Spider-Man sagt, mit großer Macht kommt große Verantwortung.
Ja, so ist es. Aber ich meine, es ist ja so, die multinationalen Konzerne, die verdienen ja gerade damit, nicht? Und es geht darum, das ein bisschen zurechtzurücken. Und im Übrigen, weil sich natürlich immer so viele auf die Beine stellen, in Österreich sind es, ich weiß nicht, 99% aller Unternehmen sind ja davon gar nicht betroffen, weil das sind die kleinen und kleinsten Unternehmen, die sind ja gar nicht damit gemeint. Wir nehmen die Großen, die eben über die Grenzen hinaus arbeiten und davon profitieren in die Pflicht. Und deshalb ist das für mich auch immer so komisch, wenn ich dann sehe, jetzt sind wir wieder bei den Lobbyisten, ich meine, wen nehmen die in Geiselhaft? Warum sprechen dann auf einmal die Kleinunternehmer auch und sagen, oh, da kommt irgendwas auf uns zu, ein Schmarrn, die sind ja gar nicht betroffen.
Multinationale Konzerne, das ist auch ein gutes Stichwort. Digitalkonzerne, Facebook, TikTok, YouTube, X, wie sie alle heißen, tut die EU genug, um die Gesellschaft von negativen Einflüssen dieser Konzerne zu schützen?
Wir machen einiges, aber natürlich könnte man mehr machen, eh klar. Aber die EU ist immer so gut, wie wir aus ihr machen und wie diejenigen, die drin reingewählt sind, als Abgeordnete, aber auch als Gesetzgeber sind natürlich auch die Mitgliedstaaten, wie sie da mitarbeiten wollen. Und wir haben tatsächlich, und jetzt sind wir beim Guten, einiges gemacht, was ganz wichtig ist und was man allein nie auf die Beine stellen könnte. Also aus Österreich zu glauben, du machst die österreichische Datenschutzgrundverordnung und das ist jetzt die große Drohung für die Welt, ist natürlich lächerlich. Deshalb war es gut, dass wir die Datenschutzgrundverordnung haben auf europäischer Ebene, die dann den Brüssel-Effekt hatte, nämlich dass auch außerhalb der EU die großen Konzerne weitgehend die Elemente übernommen haben, weil sie gesehen haben, wow, sonst wird es ein bisschen kompliziert. Für die USA gilt das, für Österreich gilt das, für die ganze EU. Also war sehr gut. Und dasselbe haben wir jetzt gemacht mit dem Digital Services Act und Digital Market Act und auch mit den Grundregeln für die Artificial Intelligence. Das bedeutet, also wenn ich das so einfach zusammenfassen kann, wir haben sowas gemacht wie eine Mindeststandard-Charta, genau in diesen Bereichen, wo auf einmal über die digitale Welt eine Gefahr für die Demokratie entsteht, aber auch für Märkte, für Persönlichkeitsrechte. Also sowas wie Mindeststandards einziehen, die eingehalten werden müssen. Also ich sage als Beispiel für Artificial Intelligence, weil da passiert natürlich auch wahnsinnig viel, dass im Vorhinein sowas wie eine Risikoabschätzung stattfinden muss. Also es gibt wie ein Ampelsystem, rot, gelb, grün. Und je nachdem, wie weit diese Algorithmen reingehen, desto präziser muss dieses Risikoassessment stattfinden. Also wenn es um biometrische Daten geht, die dann auf einmal, ich weiß nicht, Gesundheit oder sonst was wollen, gleich Ampel rot, darf nicht sein. Also solche Dinge sind dann eingezogen und das ist unglaublich wichtig, dass wir das jetzt haben und das muss aber umgesetzt werden. Ja. Also zusammenfassend kann man nur sagen, wichtig, dass die EU was tut, weil wenn wir das national machen, ist ziemlich lächerlich, weil die digitale Welt ist global. Also kannst du eigentlich nur als möglichst großer Block was entgegensetzen und als EU sind wir schon ein Wirtschaftsbauer. Kann man was entgegensetzen? Ist gut, dass wir das gemacht haben. Ich finde, wir könnten noch viel mehr machen, aber es ist trotzdem ganz wichtig, dass wir das tun, was wir tun. Und da wird noch sehr vieles in den nächsten Jahren auf uns zukommen, weil alles haben wir ja noch nicht einmal durchschaut. Nicht? Also ich meine, es kommt immer wieder die nächste Lawine und das nächste Loch im Emmentaler, nicht?
Stichwort KI.
KI, ja, und ja, die Entwicklung ist ja exponentiell, wird die immer schneller und besser. Ja, aber es sind zumindest schon mal die richtigen Schritte in die richtige Richtung.
Und weil du gerade von Mindeststandards geredet hast, ein anderes Thema, vor allem in diesem Bezug zur sozialen Säule der EU, was ja auch debattiert worden ist in der jetzigen Legislaturperiode, war ja der europäische Mindestlohn. Was kann ich mir darunter genau vorstellen? Warum braucht man den überhaupt?
Naja, in Europa verdienen die Leute ganz unterschiedlich viel. Also wenn du hernimmst österreichische Löhne und die in Verhältnis setzt, beispielsweise zur polnischen, ist ein Drittel, ja, in verschiedensten Branchen. Und das ist natürlich ein sehr, sehr großer Lohndruck auf Länder wie Österreich, der da besteht. Also insofern können wir Folgendes sagen, was heißt der europäische Mindestlohn? Das Ziel ist, dass die Menschen in jenen Ländern, in denen Gewerkschaften nicht gut organisiert sind oder wo der Druck auf die Menschen, es möglichst billig zu machen, besonders groß ist, und der soll diese Mindestlöhne anheben, ja, 50% des Durchschnitts beziehungsweise 60% des Medianlohns. Und Mindestlohn heißt Folgendes für Länder wie Österreich: Wir haben einen kollektivvertraglichen Mindestlohn, das heißt, unser Kollektivvertrag, der ist super. Ja, wir haben eine höhere als eine 80-prozentige Abdeckung. Das heißt, jene Länder, in denen mehr als 80% durch Kollektivvertragslöhne abgedeckt sind, die müssen keine Maßnahmen in dem Sinne einleiten. Wo das drunter ist, wird ein gesetzlicher Mindestlohn eingeführt, der genau eben diese Armut bekämpfen soll, indem eben 50% des Durchschnitts bzw. 60% des Medianlohns eingeführt werden müssen und gleichzeitig Maßnahmen gesetzt werden, dass die Gewerkschaften gestärkt werden, der soziale Dialog gestärkt wird, weil unser Ziel ist es ja, dass sich die Branchen da selbst die Löhne ausverhandeln. Was bedeutet das für Österreich? Man könnte sagen, na, ist uns wurscht, weil wir haben ja das eh alles, ist aber gar nicht wurscht, weil es geht ja darum, diese irrsinnigen großen Lohnunterschiede endlich zu schließen. Das dauert natürlich, ja. Aber es ist trotzdem total wichtig, dass wir sowas wie einen Mindestdeckel einziehen. Das nimmt auch den Druck weg für Hochlohnländer wie Österreich. Und wir haben ja hier ja auch mit allen möglichen Dumping, nicht nur Versuchen, sondern auch mit tatsächlichem Dumping zu tun. Daher ist das ganz besonders wichtig. Und vielleicht noch ein letzter Satz dazu: Ist vor allem wichtig für Frauen. Wenn man sich anschaut, wer sind denn die Mindestlohnbezieher, dann sind es vor allem Mindestlohnbezieherinnen. Es sind vor allem Frauen und die typischen Frauenbranchen, die eben entsprechend schlecht bezahlt werden. Das heißt, den Mindestlohn einzuführen auf europäischer Ebene ist vor allem wichtig auch für Frauen.
Wir hatten unlängst ein Straßeninterview, wo wir junge Leute zur EU befragt haben. Und ein Kommentar war, dass man den Eindruck hat, dass das Europäische Parlament so weit weg ist von den Menschen, dass da so viele Schritte dazwischen sind. Ist die EU deiner Meinung nach demokratisch? Was wäre deiner Meinung nach notwendig, damit sie noch demokratischer wird, noch Menschen näher?
Tatsächlich ist es ja so, nicht? Das ist ein Unterschied. Wenn ich in einem kleinen Dorf wohne, dann kenne ich natürlich meine Bürgermeisterin oder meinen Bürgermeister, weil das ist ein kleines Dorf, da kennt man sich. Wir haben die kommunale Ebene, wir haben die Bundesländerebene, die nationale Ebene, die europäische. Also tatsächlich ist so, wir treffen uns und verhandeln in Brüssel und in Straßburg, das ist so. Aber jetzt zu deiner Frage, ist die EU demokratisch? Die ist demokratischer als so ziemlich alles, was ich in Österreich wahrnehme. Transparenter, demokratischer, was die Abläufe und die Methoden betrifft, die Abstimmung. Also kenne alles und bin wirklich eine absolut begeisterte europäische Abgeordnete, weil ich weiß, was das für wunderbare Gestaltungsmöglichkeiten sind und wie demokratisch es ausverhandelt wird. Wenn wir reden davon, wie die Entscheidungen zustande kommen, es ist wirklich dieses Kompromisssuchen. Es ist auch viel spannender als das, was man kennt in Österreich, weil wenn du ins Parlament gehst, hast du eh schon mal die Regierungsmehrheit. Was ist das für eine großartige parlamentarische Diskussion dann? Und bei uns im Europäischen Parlament muss jede Mehrheit wieder aufs Neue erstritten werden, für jedes einzelne Dossier. Und deshalb zahlt sich's auch aus, gut zu verhandeln, Allianzen zu schüren, Verbündete zu suchen, gut zu argumentieren, also wirklich hart zu arbeiten. Wie kannst du näher an Menschen kommen? Was ich immer wieder sehe, ist, ich bin irrsinnig froh über die letzte Legislaturperiode, also 2019 bis eben jetzt, weil wir wirklich gerade Sozialdemokratinnen so viel vorangebracht haben wie eigentlich vorher nie. Im Sozialen, bei der Klimapolitik, bei Frauen, Gleichstellungspolitik, bei den Steuern, also wirklich gute Dinge, auf die ich stolz bin. So, natürlich Corona, Ukraine-Krieg, Klimakrise, also ich meine, es prasselt ja auf die Leute alles ein, die sehen immer nur, was ist in meinem Leben schlechter geworden, nicht? So, und jetzt beschließen wir wirklich bahnbrechend gute Dinge. Und wer kommuniziert das? Du siehst in der Regierung, wenn es ums Umsetzen geht, Es wird nicht ein einziges Mal erwähnt, dass das, was sie eigentlich alles machen, wenn es im Guten ist, dass das nichts anderes ist als die Umsetzung dessen, was sie umsetzen müssen.
Von
weil
Europa
wir das
aus.
Beschlossen haben. Aber es steht nie drauf, also was Stempel und Copyright und was weiß ich, Made in EU, das steht nicht drauf. Es steht schlichtweg nicht drauf. Und solange du diese verlogene nationale Politik hast, wird das nicht weitergehen. Also in Österreich ist die Stimmung und die Einstellung zur Europäischen Union besonders schlecht, weil er kurz aktiv als Bundeskanzler, als es noch war, aktiv sich genauso hingestellt hat und gesagt hat, alles Schlechte kommt von der EU. Also er hat einen Stiefel zusammengelogen. Und wenn du so in der nationalen Politik, wo du auch das mediale Echo und die mediale Bühne bekommst, reagierst, naja, was bleibt dann übrig? Und jetzt sage ich nicht, die EU ist immer so super. Die EU ist das, was wir daraus machen. Wenn da lauter rechte Nationalisten drinnen sitzen, dann kriegst du eine rechte nationalistische Politik aus der EU. Wenn da ganz viel Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten drinnen sitzen, dann geht was weiter beim sozialen Wohlfahrtsstaat. So ist es, wie beim Kochen. Wenn es lauter Schrott reingibst, dann kriegst du auch nichts Gescheites raus, dann als Essen. Und wenn du gute Ingredienzen mit viel Liebe zubereitest, dann wird das was.
Essensvergleiche gefallen mir immer ganz besonders gut. Aber du hast mir auch schon die perfekte Vorlage geliefert für eine weiterführende Frage. Rechtspopulisten sind ja ganz besonders laut in der Öffentlichkeit, bekommen leider auch sehr viel Medienreichweite. Siehst du da aktuell eine Gefahr von rechts außen für
absolut,
die EU?
Absolut, absolut. Die ist absolut gegeben. Ich meine, wir sind umgeben von Autokratien. Wir haben Länder, also das Nachbarland, ich meine, Ungarn kann man sagen, ist der Putin-Troll in der Europäischen Union. Kurze Botschaften. Es ist so, wie wir wissen das, dass wir alle Menschen viel mehr auf emotionale Botschaften aufspringen, wenn sie kurz sind, als auf irgendwelche gescheiten intellektuellen, rationalen Argumente. Das ist so, ja. Und tatsächlich, man kann das schon fast als hybride Kriegsführung nennen, nämlich das Hacken und das Reingehen in unsere Kommunikationssysteme. Wir haben teilweise auch jetzt gerade Fälle, in denen offensichtlich das putinsche Regime versucht hat, ganz konkret Abgeordnete zu bestechen, also schlichtweg russlandfreundlich und ukrainefeindlich zu berichten. Also das geht von offensichtlichen Versuchen, die zu überzeugen, vielleicht auch so wie es ausschaut, sie zu bestechen. Also das sind ganz handfeste Gefahren, die derzeit bestehen und wir müssen die Demokratie verteidigen, wir müssen uns dagegen wehren. Wir sagen oft, Meinungsfreiheit steht über alles. Ja, Meinungsfreiheit ist ein verfassungsgesetzlich geschütztes Recht, aber wir haben auf derselben Ebene Grundrechte, die es zu verteidigen gibt. Und wenn sich Abgeordnete, Menschen, politische, was weiß ich, halt irgendwelche Figuren hinstellen und die Demokratie zerstören wollen, dann ist es unsere Aufgabe, die Demokratie zu verteidigen. Und ich sage das jetzt wirklich so direkt raus, weil wir sind in dieser Situation. Wir können uns nicht immer hinstellen und sagen, ja. Naja, also es sind auch Diktaturen nochmal demokratisch gewählt worden, weil sie unlautere Mittel verwendet haben und das brauchen wir nicht.
Hat die EU ausreichend genug durchgegriffen gegenüber Polen und Ungarn?
Ausreichend nicht. Das Europäische Parlament hat schon vor Jahren, was Ungarn betrifft und was Polen betrifft, gesagt, was die machen ist, die nehmen das Geld aus der EU. Die EU ist eine Wertegemeinschaft, muss ich sagen. Ja? Was haben wir drinnen stehen in unserem EU-Vertrag? Wir sind eine Demokratie, wir sind solidarisch, respektieren Minderheiten, Frauen etc., Rechtsstaatlichkeit. Mhm. Und sowohl Ungarn als auch Polen haben diese grundlegenden Werte mit Füßen getreten. Und es ist absolut wichtig, weil sonst hebt sich die EU als Europäische Union auf. Es ist absolut wichtig, Sanktionen nicht nur zu verhängen, sondern durchzusetzen, wenn sowas passiert. Weil sonst machen wir uns nicht nur lächerlich, sondern unser Zweck, warum wir eigentlich da zusammengeschlossen sind, den haben wir dann aufgehoben. Als Europäisches Parlament haben wir sehr früh gesagt, wir brauchen auf alle Fälle Sanktionen gegenüber Ungarn, wir brauchen sie gegenüber Polen, wenn die beispielsweise die Richter absetzen, nicht? Und damit das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit, Unabhängigkeit der Gerichte außer Kraft setzen, nicht? Und die Kommission hat immer gezögert. Warum hat die Kommission gezögert? Ja, weil sich hinter Ungarn und Polen ja dann manchmal auch noch andere Länder verstecken. Aber ich will jetzt gar nicht alle anderen aufzählen, die dann noch dabei sind, die halt dann immer irgendwie so einen Eiertanz veranstaltet hat. Wir haben uns aber durchgesetzt. Ich sage, es ist nicht genug, weil sind die Sanktionen gekommen. Polen wurde sanktioniert und das war immer so ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück, zwei Schritte vorwärts, drei Schritte zurück. Also es ist wie ein Spiel, auch jetzt von Orban. Gut ausgegangen in Polen. Und deshalb möchte ich sagen, dieses sich einmischen, sanktionieren, sagen, na, wir sind nicht nur ein Markt, sondern wir sind Demokratien. Wir haben ein Wohlstandsversprechen, wir haben ein Friedensversprechen, wir haben ein Marktversprechen, wir haben ein Werteversprechen. Wir müssen diese Versprechen erfüllen. Und wenn die gravierend verletzt werden, dann müssen wir handeln. In Polen, und deshalb sage ich, ist ein großer Erfolg, haben sich dann halt mehrere Parteien zusammengetan gegen die PiS-Regierung. Wünscht man auch stärkere Sozialdemokratie. Aber es ist insofern ein Erfolg, dass ein Land, das postkommunistisch ist, also halt auch Demokratie halt mühsam nach 89 lernen musste, dass die mit Strajk Kobiet, mit den Frauen, die auf die Straßen gegangen sind, mit NGOs, dieses PiS-Regime, das auch schon dabei war, die Macht an sich zu ziehen von den Medien, Richtern, also komplett umzubauen, illiberale Demokratie, dass das gekippt wurde. Und das müssen wir auch einmal feiern und sagen, unser Einmischen, das macht Sinn. Und das müssen wir noch viel mehr bei Ungarn machen.
Würdest du meinen, dass genau das auch zutrifft, wenn es um das Thema Frauenrechte geht? Also um ein bisschen diesen Zirkenschluss zu machen zu unserem Anfangs, unbedingt, von unserem Gespräch, wo wir auch gesagt haben, okay, wir haben auf der einen Seite Frankreich, die jetzt die Abtreibungsrechte tatsächlich in der Verfassung haben, auf der anderen Seite Polen, das eigentlich mehr oder weniger Abtreibungen verboten hat, dass da vor allem die Europäische Union oder das Europäische Parlament auf diese Länder zugehen kann und sagen kann, hey, wie schützen wir gemeinsam mit ihnen Frauenrechte?
Unbedingt. Ja, also ich sage das ganz klar, warum dieser Umschwung in Polen auch tatsächlich möglich war, und da unterschätzt es uns nicht, das war, weil wir uns eingemischt haben. Wir haben gesagt, als Österreicherin, als Niederländerin, als spanischer Mann, was da in Polen abgeht, das geht uns was an. Und die haben immer gesagt, nein, das ist nationale Gesetzgebung und so. Und die haben gesagt, nein, da geht es um fundamentale Menschenrechte. Da geht es darum, dass man Ärzte dazu bringt, dass sie Hilfeleistung unterlassen. Ich meine, was ist denn das? Nicht in der Abtreibungsdebatte, da sind ja Frauen gestorben, elendiglich. Und das bedeutet, einmischen im Sinne von unseren Werten. Das, was das Allerwichtigste ist, das ist absolut geboten. Und das hat tatsächlich wirklich dazu beigetragen, dass dieser Umschwung in Polen möglich war. Es waren natürlich vor allem diese großartigen Menschen, die sich da nicht unterkriegen haben lassen in Polen, aber wir haben wirklich viele getroffen, immer wieder. Also wir hatten ja einen intensiven Austausch mit Aktivistinnen und Aktivisten, die haben gesagt, das hat uns bestärkt. Also niemals sowas in der Richtung unterschätzen. Und das gilt natürlich auch für die Entwicklung der Demokratie in ganz Europa.
Sehr schön. Freut mich, das auch zu hören. Wir haben jetzt eigentlich über Frauenrechte geredet, über Rechtspopulismus, wir haben über Steuerrecht und Konzerne gesprochen. Gibt's noch irgendwas, was du irgendwie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest, was dir besonders am Herzen liegt oder was du ihnen einfach erzählen möchtest?
Ich habe das vorhin gesagt, Europa ist das, was wir draus machen. Und deshalb brauchen wir im Europäischen Parlament ganz viele Abgeordnete, die auch sagen, hey, es gibt Challenges, die können wir nur gemeinsam angehen. Nicht nur Artificial Intelligence und Konzerne regulieren, Steuergerechtigkeit, Klimawandel. Ich meine, das können wir alles nur gemeinsam angehen. Und deshalb ist so wichtig, da nicht Leute hinzuschicken, die sagen, da interessiert mich nicht und am besten machen wir uns eher alles national aus, nicht? Das ist jetzt gerade bei den deutschen Konservativen so, die sagen, na, das wollen wir alles gar nicht mehr in Brüssel geregelt haben. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Das ist ein Rückschritt. Also ich wünsche mir, und ich will das und ich setze mich dafür ein, eine fortschrittliche Gesellschaft, ja, was Soziales, was Frauenrechte betrifft, aber ganz einfach, was auch mehr Chancen betrifft. Jetzt wäre ich ganz theatralisch, aber trotzdem, ich hab Kinder und ich möchte gefälligst haben, dass denen einigermaßen gut geht. Und ich meine, was da im Moment gerade abgeht, wenn ihr euch die Kriege rund um uns anschaut, also ich meine, sind wir bescheuert, dass wir uns das auseinander dividieren lassen. Das ist ja absurd, nicht? Also insofern, wenn du ein halbwegs gutes Leben haben möchtest, dann geht das nur gemeinsam. Und deshalb gescheite Leute und engagierte Leute letztlich ins Europäische Parlament wählen, ist ganz wichtig. Und noch was wollte ich sagen, eigentlich haben wir heuer zwei Europawahlen. Die Wahl zum Europäischen Parlament am 9. Juni und die Nationalratswahl. Warum? Weil bei der Nationalratswahl wählen wir nicht nur, wer im österreichischen Nationalrat sitzt und wie die nächste Regierung ausschaut, sondern mit der nächsten Regierung wählen wir die anderen 50% der europäischen Gesetzgeber, nämlich die Minister und Ministerinnen. Und die sollten wir auch viel stärker kontrollieren und anschauen, wie die letztlich verhandeln, weil das ist dann der andere Teil der Gesetzgebung in Europa. Also insofern ein ziemlich europäisches Jahr.
Also gleich zwei Aufrufe zur Wahl zu gehen, kann man nicht Nein sagen. Also alle, die es jetzt noch nicht vorgehabt haben, unbedingt zur Wahl gehen.
Ja, natürlich, und Wahlkarte beantragen, weil Vielleicht ist das Wetter so schön
wie heute, dass man nicht da ist.
Liebe Evelyn, vielen Dank, dass du uns beehrt hast und uns da so viele Insights gegeben hast, auch in deine Arbeit und in die Erfolge der EU der letzten Jahre. Ja, dann wollen wir uns verabschieden. Bis zur nächsten Folge von Gebitte.
Baba.
Tschüss.
Ciao.
Bye, bye.
Gebitte.
Moira.
Gebitte.
Erst Schwind.
Spind.
Moira.
Gebitte.
Gebitte.
Moira.
Gebitte.
Gebitte. Mach mal was.